Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Euer Ab 21 Podcast mit Judith Ebert. Wir meinen das ernst, wenn wir sagen, mailt uns. Und vor allem sagt uns, worüber wir mit euch reden sollen. Philipp aus Cochem an der Mosel hat das gemacht. Er hat gemailt an mail@deutschlandfunknova.de. Er will über das Mannsein 2018 reden. Wie sieht sich man? Wie sieht ihn die Umwelt? Was für Erwartungen werden an den Mann 2018 rangetragen? Und kann oder will man die heute noch erfüllen? Philipp sagt, er hat sich auf eine Reise zu seinem männlichen Ich begeben und wo er heute steht, erzählt er. Und Uwe Waldmann, Psycho- und Männertherapeut, erklärt, wie Männer es schaffen können, zu ihren Gefühlen zu stehen. Mal weinen. Und Martin Rheinländer macht Männercoaching, die Männergruppe 2.0 quasi, wie er Mann 2018 definiert und wie er anderen Männern helfen will, zu dem zu werden, was sie sein wollen. Er erzählt es im Podcast. All das jetzt. Viel Spaß.
Deutschlandfunk Nova.
Philipp, der hat uns geschrieben, Philipp ist 30, lebt in Cochem an der Mosel, arbeitet als Organisationsentwickler und er hat Folgendes geschrieben. Mein Themenvorschlag bezieht sich auf das Thema Mannsein im Jahr 2018. Wie kann es einem Mann gelingen, sein Rollenbild zu finden und zu leben? Der Philipp hat jedenfalls gedacht, darüber sollen wir mal sprechen, also über das Mannsein 2018. Und wir haben uns gedacht, das ist eine fantastische Idee. Ich habe mit ihm gesprochen und habe ihn gefragt, warum interessiert ihn dieses Thema eigentlich so brennend?
Mich interessiert das Thema, weil es mich einfach persönlich als Mann interessiert.
Ja, aber man kann sich mit dem eigenen Mannsein auseinandersetzen, man kann es aber auch lassen. Warum setzt du dich schon länger mit deinem eigenen Mannsein auseinander?
Genau, also ich habe ein Buch bekommen von einem Freund, der auf einem Seminar war und erzählte, dass er dort zwei Männer gesehen hatte, die sehr vertraut miteinander waren und das hat ihn irgendwie stutzig gemacht. Und daraufhin hat er die beiden gefragt, warum sie so vertraut miteinander seien. Und dann haben sie erzählt, dass sie eben so ein Männerseminar gemacht haben und sich dort kennengelernt haben. Und dass das etwas mit ihrer Verbindung gemacht hat. Und das hat mich dann neugierig gemacht. Und ich wollte mehr über das Thema erfahren. Ich habe mir das Buch gekauft, beziehungsweise hat er es mir dann zugeschickt. Ich habe es gelesen und bin dann auf so einige Themen gekommen, wo ich gesagt habe, ja, da möchte ich selbst auch noch mal forschen. Da habe ich hier und da einen blinden Fleck und möchte mehr über mich erfahren.
Kannst du mal so ein paar von diesen Themen nennen, die bei dir blinde Flecke sind?
Oder waren, weil ich ja...
Oder waren, stimmt, genau. Du bist ja jetzt durch mit dem Ding, genau.
Nee, ich glaube, durch ist man nicht, aber zumindest habe ich schon mal mich getraut hinzuschauen. Es sind ganz verschiedene Themen, also es geht um die Auseinandersetzung mit dem eigenen Vater, um die Beziehung zum eigenen Vater, um die gleichzeitig auch um die Auseinandersetzung mit der eigenen Mutter, um die Beziehung zur Mutter, die Loslösung auch ein Stück weit aus dem elterlichen Verbund, um die eigene Sexualität, um die Beziehung zu Frauen, um die eigene Vision, die ein Mann vom Leben hat, um ganz verschiedene Dinge.
Mhm. Und wie weit bist du jetzt auf deinem Weg?
In Metern oder?
Nicht in Metern. Ich glaube, das sind ja auch wahrscheinlich eher Kilometer. Nee, ich meine so vom Gefühl her. Was denkst du? Weil du sagtest, du hast schon mal, zumindest hast du schon mal hingeschaut, hast du gesagt.
Ja. Ich finde es ganz schwer zu sagen, wie weit bin ich auf dem Weg, weil ich gar nicht weiß, was liegt da noch vor mir auf der Entdeckungsreise. Ich weiß, was hinter mir liegt, was ich schon gegangen bin. Und das sind ganz spannende Erfahrungen gewesen, vor allem über sich selbst zu erfahren, inwieweit habe ich mein eigenes Bild, inwieweit sehe ich mich selbst als Mann, als der Mann, der ich bin, inwieweit trage ich vielleicht auch das Bild eines Mannes in mir, was meine Mutter über meinen Vater hat, kenne ich die Geschichte von meinem Vater, wer mein Vater ist und wie er zu dem Mann geworden ist, der er heute ist. Und da habe ich für mich auf dem Weg schon einige Antworten gefunden.
Also der Papa und die Beziehung zum Papa und zur Mama ist sehr wichtig in dem Kontext, oder?
Ist ein Schritt dahin, genau.
Mhm. Ja. Mhm. Und was hast du festgestellt in Beziehung zu deinem Vater? Wie wichtig ist der für dein Selbstverständnis beziehungsweise für deine Probleme mit deinem Selbstverständnis gewesen?
Ich würde gar nicht sagen, für die Probleme mit meinem Selbstverständnis, sondern vielmehr für meine eigene Rolle. Wer bin ich als Mann? Also der erste Mann, den man irgendwo wirklich kennenlernt, ist der eigene Vater. Und von dem bekommt man auch einige Dinge mit. Und von dem lernt man ja auch einiges. Und zu wissen, ja, warum habe ich diese Dinge von ihm gelernt? Wo hat er sie vielleicht auch gelernt? Dafür fand ich das ganz, ganz wichtig.
ich will jetzt gar nicht so indiskret sein, aber ich muss es schon wissen. Also, wer bist du denn als Mann?
Wer ich als Mann bin?
Mhm.
Das ist eine sehr spannende Frage. Ich bin als Mann jemand, der sich mit sich selbst auseinandersetzt, gesetzt hat und noch weiterhin setzt. Und vor allem möchte ich wissen, von mir selber auch wissen, warum reagiere ich in gewissen Situationen so, wie ich reagiere. Und bin ich authentisch, kann ich zu meinen eigenen Werten stehen? Bin ich da ja, liebevoll mit mir selbst? Achte ich mich? Höre ich irgendwo auf meinen Körper, auf meine Gefühle, auf meine Wahrnehmung? In der Beziehung zu meinem Umfeld, zu meinen Freunden, vor allem eine ja, nahe Freundschaft zu haben und zu teilen, wie geht es mir? Und auch von meinen Freunden zu hören, wie geht es dir? Und dort nah in engen Kontakt zu sein und nicht irgendwo auf einer Oberfläche zu bleiben, sondern wirklich ja, in einer tiefen Freundschaft miteinander zu sein und das auch zu halten und zu pflegen.
Wie ging sie denn los, deine Entdeckungsreise auf dem Weg zu deinem männlichen Ich? Ein Freund von dir hatte ja wohl ein Buch geschenkt.
Ja, das Buch war so der erste Impulsgeber und einige Fragen, die sich dann aufgeworfen haben, denen ich selbst nachgegangen bin. Und dann habe ich an einer Initiation teilgenommen, also eine Initiation ins Mannsein, was es früher in den Kulturen gang und gäbe war und ganz normal war und ja, heute eigentlich nicht mehr so der Fall ist. Mir war es bis dahin auch unbekannt, was es ist.
Was ist es denn? Ich kann mir unter einer Initiation gar nicht so richtig was vorstellen. Was macht man da?
Ja, also früher, so sagt man in all früheren Kulturen, da gibt es so eine schöne Geschichte, dass die älteren Männer einen jungen Mann quasi aus dem Dorf entführt haben und gesagt haben, wir spüren, dass du an der Stelle stehst, wo du jetzt langsam aus dem jugendlichen Alter in das Mannsein hineinwächst. Und damit du dieser Rolle gewappnet bist, stellen wir dir eine Aufgabe. Und sie haben ihn aus dem Dorf entführt und in den Wald oder ins Umland quasi gebracht und ihm eine Aufgabe gegeben. Beispielsweise sollte er den größten Topf aus dem Haus seiner Mutter stehlen, also damit, wo die Mutter für die Familie das Essen kocht. Und erst wenn er diesen Topf zu den Männern bringt, wird er in das Mannsein quasi aufgenommen, in diesen Kreis der Männer. Und wenn er den Topf nicht bringt, dann braucht er auch nicht zurückkommen. Das ist gut, jetzt ein Beispiel aus einer älteren Kultur und das muss man natürlich übersetzen in die heutige Zeit. Also wie kann eine Initiation heute aussehen? Da ist es jetzt nicht gang und gäbe, dass ich quasi in den Wald gesetzt werde und dann heißt es wohl den Topf deiner Mutter. sondern andere Themen. Vor allem dann auch dort wieder die Frage der Auseinandersetzung mit der Mutter, mit dem Vater, mit dem eigenen Ich und wofür stehe ich als Mann? Also wofür stehe ich ein und wofür gehe ich meinen Weg in diesem Leben?
Mhm. Ja, ich weiß aber immer noch nicht genau, wofür du einstehst und wofür deinen Weg in deinem Leben gehst. Also hast du so zwei, drei konkrete Dinge, die zu deinem Wertekatalog dazugehören, wo du sagst, das ist mir wichtig, das will ich als Mann in meinem Leben leben?
Mir ist es wichtig, mich zu zeigen, so wie ich bin, also authentisch zu sein und mich nicht zu verstellen und zu verbiegen für etwas. Und vor allem auch ehrlich zu sein, ehrlich mit mir selbst. Wenn ich etwas fühle, wo ich sage, das fühlt sich nicht gut an, dann dem auch nachzugehen und zu hören, aber auch ehrlich zu meinem Umfeld. Dafür dann auch ja, in Kauf zu nehmen, dass da eine Ablehnung entsteht.
Hast du das Gefühl, dass das viele andere Männer nicht tun und nicht können?
Es gibt bestimmt Menschen, die das nicht wollen. In meinem Freundeskreis ist es schon so, dass wir da offen drüber sprechen und da sehr ehrlich mit uns oder miteinander sind.
Okay, ich frage nur deswegen so nach, weil du ja wolltest, dass wir dieses Thema zum Thema der Sendung machen. Und da hatte ich so das Gefühl, dass du das Gefühl hast, dass viele Männer das halt noch nicht so gut hinkriegen. Also ich hatte so das Gefühl, du willst darüber reden, weil du das Gefühl hast, da muss dann doch noch einiges bewegt werden. Oder habe ich da einen falschen Eindruck?
Nee, da hast du einen richtigen Eindruck. Also auf jeden Fall dieses Bild des Mannes, der stark sein muss. Das ist, glaube ich, schon noch vorherrschend in unseren Köpfen und in der Gesellschaft. Also ich erlebe das vor allem im beruflichen Kontext.
Das wollte ich dich gerade fragen zum Job, weil du bist ja als Berater tätig und hast ja sicherlich auch Einblick in die Führungsetagen von vielen Unternehmen. Da sind ja die Mehrzahl immer noch, ist einfach so männliche Führungskräfte. Hast du immer noch das Gefühl, oder hast du das Gefühl, dass die Chefetagen in den Unternehmen, die du da so häufiger mal besuchst, dass die Männer, die da sitzen, immer noch Alpha-Tiere sind und geradlinig und männlich? Oder hast du das Gefühl, dass sich auch im Job so ein bisschen so langsam was verändert?
Ich glaube, ein bisschen was verändert sich schon. Ob schon, aber die grobe Stoßrichtung immer noch nach oben ist. Und das ist ja auch erstmal okay, wenn da ein Konkurrenzkampf ist, solange er fair ist. Und ich habe auch kein Problem damit, wenn der Beste irgendwo an der Spitze steht. Wichtig wäre für mich, wenn dann ein fairer Kampf stattgefunden hat, dass sich quasi die beiden, die, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, es würde um zwei gehen, sich danach auch irgendwo in die Augen schauen können, in den Arm nehmen können und dass derjenige, der verloren hat, sagen kann, ja, und du hast gewonnen und das ist gut, dass du gewonnen hast, weil du bist der Beste jetzt, den wir brauchen in dem Moment und nicht in dem Neid davon gehe und sage, nun ja, du hast gewonnen, aber eigentlich bin doch ich der Bessere und eigentlich müsste ich doch dort stehen.
Aber das sind doch auch alles Attribute, wo man als Frau dafür kämpft, wo wir jahrelang für gekämpft haben, weißt du, so für Frauensolidarität. Ich frage mich gerade, wo ist denn die Männeremanzipation? Ist die irgendwo hängen geblieben?
Ich kann dir die Antwort auf die Frage nicht geben, aber ich teile, was du sagst. Und vielleicht sind wir eigentlich aufgerufen, aufzustehen und loszulegen. Es kann der Gesellschaft sehr viel beitragen, wenn wir es tun.
Philipp Kampmann aus Cochem in Rheinland-Pfalz, Deutschlandfunk Nova-Hörer, hat uns gemailt. Er wollte über das Mannsein 2018 reden, wir auch.
Deutschlandfunk Nova.
Uwe Waldmann bringt Männern Gefühle bei. Jedenfalls den Männern, die sie unterdrücken. Sei es durch Erziehung, Erlebnisse, Rollenbilder und so weiter und so fort. Männer, die immer stark sein müssen, keine Gefühle zeigen dürfen. Denen will er sie wieder beibringen, denn Uwe Waldmann ist Psycho- und Männertherapeut und er sagt, jeder Mann kann es lernen, seine Emotionen zuzulassen. Der Mann hat's drauf und deswegen habe ich mit Uwe Waldmann über große Gefühle bei großen Männern geredet. Die weinen ja in letzter Zeit ganz gerne mal und punkten damit. Obama zum Beispiel, Trudeau sehr häufig oder auch Jimmy Kimmel. Früher undenkbar Politiker, Staatschefs, die vor laufender Kamera weinen. Ist das heute irgendwie akzeptierter?
Ja, ich wurde zu dem Thema schon mal interviewt, ob das vielleicht irgendwie auch eine Strategie von den Männern ist. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass es tatsächlich mehr Offenheit gibt und dass eben auch das Rollenbild, also was eine mächtige Person quasi sein darf, eben auch authentisch sein darf, menschlich sein darf, in einem ganz bestimmten politischen Spektrum, das eben auch sehr willkommen ist. Und das ist, denke ich, das, was diese Männer, die Sie gerade genannt haben, eben auch machen und sich eben auch erlauben dürfen. Und dadurch, glaube ich ehrlich gesagt, sogar noch menschlicher, noch authentischer und dadurch ein Stück weit noch machtvoller werden.
Aber wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, dass Söder weint, das passt irgendwie nicht.
Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Und ich glaube allerdings auch nicht, dass es in der CSU besonders gesehen werde. Ich glaube, dann würde wahrscheinlich noch eher abgesägt werden.
Der
also gerade in der CSU ist ja, es ja so, dass die Politiker eine besonders, sage ich mal, harte Schale haben und besonders viel aushalten müssen, aber auch ganz wenig irgendwie von innen herausdringt. Insofern, glaube ich, ist bei der CSU in der Richtung nicht so viel zu erwarten.
Also ist das gesellschaftliche Umfeld für einen Mann, der versucht, Gefühle zu zeigen, schon sehr wichtig, oder?
Absolut, das denke ich absolut. Allerdings kann man sich das soziale Umfeld, in dem man lebt, nicht immer aussuchen, ein Stück weit. Aber es gibt ja inzwischen, ja, ich sag mal so in jeder größeren Stadt auf jeden Fall auch Männergruppen, wo dann sehr authentischer Austausch stattfinden kann und man eben auch solche Gefühle zeigen kann.
Können Männer eigentlich jetzt dann quasi die ganze Zeit frei ausweinen oder gibt es immer noch Vorurteile, zum Beispiel auch von anderen Männern, nicht nur von Frauen?
Ich würde sagen, es zeigt sich eine gewisse Entwicklung, aber die Vorurteile gibt es. Die werden wahrscheinlich in bestimmten Bevölkerungsgruppen auch immer noch bleiben. Und ich denke allerdings vor allem, dass die Bewertung durch Frauen für Männer schwierig ist und es noch schwieriger macht. Also ich meine, die durch Männer ist klar, die ist sowieso da, aber auch durch Frauen. Und wenn sich das verändert, dann denke ich, ist da viel Raum für einen offenen emotionalen Austausch.
Aber meinen Sie damit jetzt dann, dass wenn ein Mann sagt, zu einem Mann sagt, ey Alter, hol nicht, dass den das weniger trifft, als wenn das eine Frau sagt?
Ich glaube, dass das von der Frau irgendwie sogar noch härter trifft, weil man von der Frau eher erwartet, dass sie empathisch darauf eingeht.
Ja, ich wundere mich auch, dass es Frauen gibt, die sagen, sie finden es scheiße, wenn ihr Mann weint. Ich hätte jetzt gedacht, dass das eher andersrum ist, dass eine Frau sagt, cool, mein Mann kommt aus sich raus und weint.
So erlebe ich das aber auch eher.
Dass sie empathisch sind, oder?
Dass sie empathisch sind und dass da mehr Offenheit ist, mit den Gefühlen umzugehen. Ich meine, Frauen, die mit den Gefühlen der Männer nicht umgehen können, können oftmals auch mit ihren eigenen Gefühlen nicht so gut umgehen.
Die landen dann aber nicht bei Ihnen, weil sie sind ja Männertherapeut.
Die landen dann woanders. Aber es gibt tatsächlich eine Studie aus Schweden. Da ist ja im Grunde alles umgekehrt als bei uns. Man kann nach dem Kinderkriegen wieder in den Job einsteigen. Bleibt der Papa zu Hause beim Kind und Mama macht weiter Karriere und so. Und da haben wirklich jetzt ganz viele Frauen gesagt, ihre Männer sind zu verweichlicht und sie haben da keinen Bock mehr drauf.
Ich würde sagen, das Leben lebt von Polaritäten und wenn klar die Männer sehr stark in das gehen, was man quasi weiblich bezeichnet, dann fehlt ein Stück weit auch was. Vor allem, wenn die Frauen dann nicht sagen, okay, dann sind wir jetzt da irgendwie stärker und in Anführungszeichen männlicher.
Uwe Waldmann ist Psycho- und Männertherapeuten. Er sagt, jeder Mann kann es lernen, seine Emotionen zuzulassen. Darüber zu reden, sie auszuleben. Auch große Männer dürfen das tun. Aber nicht alle. Markus Söder zum Beispiel nicht.
Deutschlandfunk Nova.
Wann ist ein Mann ein Mann? Vor 34 Jahren hat sich schon ein gewisser Herbert Grönemeyer mit dieser Frage beschäftigt. Jetzt befinden wir uns im Jahr 2018 und diese Frage ist immer noch da. Nur die Antwort darauf, die dürfte sich in den letzten Jahren so ein bisschen verändert haben. Ab 21 Hörer Philipp aus Cochem hatte ja die Bitte an uns, dass wir mal über das Thema Mannsein im Jahr 2018 sprechen. Machen wir, und zwar mit dem Martin Rheinländer. Er steckt hinter der Seite männlichkeit-stärken.de und macht Männercoachings. Er bezeichnet sich selbst als Lebensberater für Männer. Ich habe mit ihm geredet, habe ihn gefragt, breitbeinig in der U-Bahn sitzen, sodass die anderen Leute nebendran keinen Platz mehr haben. Ist das für dich männlich?
Nee, das ist auf jeden Fall nicht männlich. Ich sage mal so, wenn ich in einem guten Zustand bin, ich setze mich einfach so hin, weil es mir einfach gerade Spaß macht, dann ist das so ein Ausdruck von mir. Aber das als Insignium zu nutzen, als so, nur wenn ich so sitze, bin ich ein Mann, das halte ich für verkehrt und das halte ich auch nicht für männlich.
Was ist denn männlich für dich?
Das ist eine gute Frage. Wenn es um das Thema männlich geht oder Männlichkeit geht, dann kann ich auf jeden Fall von meiner Seite aus sagen, ich bin da in einer sehr praktischen Art rangekommen. Ich habe verschiedene Workshops besucht und habe für mich festgestellt, Männlichkeit, das ist ein Gefühl, das ist eine spirituelle Reise, das ist etwas, was jeder in sich selber erforscht, eine eigene Wahrheit von dem, wo ich mich gut fühle, wo ich mich sehr kraftvoll fühle, wo ich mich geerdet fühle, klar fühle, wo ich auch in Anführungsstrichen bewusste Dominanz ausübe auf Themen, die mir wichtig sind, wo ich auch Verantwortung übernehme, wo ich vielleicht auch für meine Ziele einstehe und da auch möglicherweise aggressiv vorgehe, zumindest nach außen hin. Das sind so typische Dinge, die ich zumindest in mir erfahren habe, wenn ich ein Gefühl habe, von dem ich sage, das ist männlich.
Mhm. Ganz ehrlich, ich habe es nicht verstanden. Das hat sich für mich auch voll esoterisch angehört. Also wirklich, ohne Scheiß. Also sind nicht böse gemeint, nee, ne? Aber so hört sich für mich an. Ich kann da nicht so richtig viel mit anfangen. Kannst du das konkretisieren?
Na, ich meine, ich habe das konkretisiert im Sinne von, ich fühle mich geerdet, ich fühle mich präsent, ich fühle mich so ehrlich mit mir, ich fühle mich kraftvoll mit mir. Das sind ja Attribute.
Du hast jetzt diese Seite und machst Männercoachings?
Ja.
Was kommen da für Männer zu dir? Welche Probleme haben die dann?
Viele Probleme sind einfach Unsicherheiten mit sich selbst und das speziell äußert sich dann, dass sie unsicher sind gegenüber Frauen. Also sie wissen nicht, wie sie überhaupt eine Frau kennenlernen können, sie wissen nicht, wie sie mit einer Frau flirten. Stichwort Verführung, Stichwort, wie kann ich auch mit einer Frau Sex haben? Dann natürlich auch sexuelle Unsicherheit ins Thema. So, ja, ich weiß nicht, ist mein Schwanz groß genug? Habe ich genug Ausdauer? So diese ganzen typischen Themen. Also der Hauptcredo, die zu uns kommen oder die auch unseren Blog konsumieren, das sind, ich würde mal sagen, so ab Anfang 20 bis so Ende 30. Das sind so die meisten.
Ich frage mich nur die ganze Zeit, was du da machst und wie machst du es vor allen Dingen? Setzt ihr da zusammen, redet miteinander? Weißt du, ich meine?
Also, ja, wir sitzen zusammen, wir reden, natürlich. Damit fängt das Ganze an. Und dann finde ich heraus, okay, wo drückt denn der Schuh? Was ist denn das Thema? Und häufig sind das eben Themen, die sind erstmal irgendwo oberflächlich und dann geht es dann in der Tiefe darum, okay, mal Emotionen rauszulassen. Das ist ja auch immer noch ein großes Novum in unserer Gesellschaft, dass wir halt einfach wütend sein können, dass wir Emotionen meiner Meinung nach zumindest rauslassen können, ohne dass andere Menschen sofort das auf sich beziehen und sofort in eine Abwehrhaltung oder sonst was gehen, sondern einfach das zu akzeptieren, wie jetzt das Gefühl da ist. Und dafür schaffe ich einen Raum.
Was ist denn das Spezielle oder das Spezifische, dass es das nur für einen Mann gibt oder dass du das für Männer machst? Weil du ein Mann bist oder?
Genau, also ich bin ein Mann. Und ich in meiner Welt definiere, es gibt Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Meine Freundin ist gerade hochschwanger. Ich erlebe gerade mal, also das ist ein Zustand, den kenne ich nicht, den werde ich auch nie haben.
Den wirst du auch nie erleben.
Den werde ich nie haben, ja. Genau. Ich habe auch keine Ahnung, wie sich Menstruationsschmerzen anfühlen und so weiter und so fort. Es gibt einfach Zustände, die kenne ich und die kennt eine Frau zum Beispiel nicht und umgekehrt. also gerade so, warum nur mit Männern? Weil genau das eben so selten geworden ist in der heutigen Zeit. Ich finde, das ist einfach wichtig, mal nur Männer auf einen Haufen zu haben, die, wo dann nämlich auch plötzlich nicht, oder das sexuelle Thema wesentlich uninteressanter ist, weil ja, die meisten sind wahrscheinlich heterosexuell und dementsprechend geht es halt nicht mehr darum, irgendwie eine Frau klar zu machen oder sonst irgendwas. Und da wissen wir alle, das wissen Frauen genauso wie Männer, sobald man in einem Feld ist, in einem, sagen wir mal, 10 Leute, Yogakurse, sind 9 Frauen, ein Kerl. Und plötzlich stellt sich selbst die älteste Mutti, begibt sich tiefer in die Yoga-Pose, weil sie einfach anfängt, sich anzupassen. Und so machen wir Männer das ganz genauso. Und das sind dann einfach Räume, da gibt es das nicht. Und das ist, wie ich finde, einfach so wertvoll und so besonders. Ich bin kein Fan davon, dass ich sage, okay, unsere Gesellschaft muss sich wieder teilen und den ganzen Kram. Nein, halte ich für Quatsch. Das ist auch nicht mehr möglich, so Blödsinn. Ja, aber einfach dieses zu erfahren mal, sondern rein ein geschlechtlicher Raum. Also einfach eine Empathie und ein Mitgefühl für andere Männer zu entwickeln.
Aber das ist doch eine normale Männerfreundschaft. Also wenn mein Freund mit seinen Kumpels weggeht, dann sind die auch natürlich nicht in einem abgeschlossenen, doch eine Kneipe ist auch ein abgeschlossener Raum und reden miteinander über alle Dinge, über ihre Probleme, über was weiß ich, über alles halt.
Ja, das ist sehr gut.
Aber das ist doch genau das Gleiche.
Also
warum soll ich dafür bezahlen, außer ein Bier?
Es ist in meinen Augen nicht das Gleiche, weil einfach das Erlebnisspektrum ist anders. Wenn man das auf eine andere Art und Weise bekommt, wunderbar. Also ich zwinge ja niemanden dazu.
Nein, das ist auch gar nicht so gemeint. Aber ich frage mich halt gerade, wo das Topic dann
und
ist.
Und das Schöne ist, wenn das dein Freund hat, ich weiß, das haben viele nicht.
Okay.
Und das ist ein ganz großer Mangel. Und auch da, ich finde, da geht halt nochmal mehr. Man kann sich gerne auf ein Bier treffen und so halt ein bisschen plaudern. Aber wenn Männer zusammenkommen, die sich auf Augenhöhe begegnen, die einfach Spaß haben, das ist einfach da wird ein riesen Zirkus draus. Da kommt so viel Energie hinein und das kriegt dann auch was Unkontrollierbares, wo ich halt auch sage, so, dann kommen auch Männer dafür her. Einfach um dieses Gefühl zu haben, wir schaffen hier irgendwas zusammen und Heureka, es geht immer weiter.
Ha, Heureka, er redet vom Fasching. Nee, doch nicht. Martin Rheinländer steckt hinter der Seite männlichkeit-stärken.de und macht Männercoachings. Und er sagt von sich, er ist Lebensberater für Männer und unterstützt Männer, die sich unsicher sind, wo sie als Männer im Leben stehen und vor allem, wo sie hinwollen. Ich denke immer noch, so ein Kneipenabend unter Freunden kann Ähnliches bewirken. Aber nun gut, könnt ihr euch selber überlegen.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Tokio. Ein für Cybersicherheit zuständiger Minister in Japan hat nach eigenen Angaben noch nie einen Computer genutzt. Seit ich 25 Jahre alt war, habe ich Anweisungen an meine Mitarbeiter und Sekretäre gegeben. Ich habe nie in meinem Leben einen Computer benutzt, sagte Yoshitaka Sakurada am Mittwoch im Parlament. Der 68-jährige Liberaldemokrat ist seit Oktober Minister für die Olympischen Spiele 2020. Dabei ist er auch dafür zuständig, das Sportgroßereignis in Tokio im Bereich der Internetsicherheit vorzubereiten. Mit seiner überraschenden Aussage hatte Sakurada auf Fragen oppositioneller Parlamentarier geantwortet. Der demokratische Abgeordnete Masato Imai reagierte empört. Ich finde es unglaublich, dass jemand, der für Maßnahmen der Cybersicherheit verantwortlich ist, nie einen Rechner benutzt hat.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.